Variablen, die uns interessieren. Das gibt es also eine Unmenge von Zwischenvariablen in jedem System, wo wir einige von uns interessant sind, die selber jeweils nicht der Entity ist. Da gibt es nicht ein Image, das ist ein Abbild des Image der Entity, das in diesem Feld in Relation stehen muss für diese Entity, wie wir über das noch sprechen. Und das dritte Konzept ist das Richter Object, das ist sozusagen ein Behälter für eine Richter Entity oder ein Richter Image. Mal schauen, welche Arten von Richter Entity gibt es. Da gibt es aber die kontinuierlichen und die diskreten. Die kontinuierlichen sind eben die Analoggrößen aus der Prozesstechnik. Und die können wir relativ exakt erfassen, indem jetzt ein Ereignis, also im Ereignis der Beobachtung, also zu einem Zeitpunkt, diese Continuous Richter Entity beobachtet. Bei einer diskreten Richter Entity ist das etwas schwieriger, weil diskret heißt ja, dass sich der Zustand sprunghaft ändert. Und es kann natürlich sein, wenn wir den Beobachtungszeitpunkt wieder simultan mit dem Änderungszeitpunkt, dann haben wir ein Problem. Aber wir wissen ja, sind wir den alten Zustand oder den neuen Zustand. Also bei den diskreten Richter Entity ist es nicht so einfach, weil hier wieder dieses Problem der Gleichzeitigkeit auftreten kann, nämlich die Gleichzeitigkeit der Änderung mit der Beobachtung und dann wissen wir nicht, was wir beobachtet haben, den einen oder anderen Zustand. Wir werden über das noch sprechen. Hier sind einige Beispiele von Richter Entities, zum Beispiel der Durchfluss, das wir hier im vorigen Beispiel behandelt haben. Die Schalterstellung, die irgendeine Sollwertvorgabe durch den Operator oder wie auch in unserem Beispiel eine Sollwertvorgabe für den Aktuator. Wenn wir nun die Attribute der Richter Entities anschauen, so hat das eine gewisse Beziehung auch zu dem, was wir in der letzten Stunde genannt haben, nämlich diese Assertions, diese Input- und Output-Assertions. Wir können sagen, es gibt gewisse statische Attribute. Also Eigenschaften, die sich über die Lebenszeit der Richter-Entity nicht ändern. Und was kennzeichnet eine Richter-Entity? Eine Richter-Entity kennzeichnet eigentlich drei Dinge. Erstens einmal der Name, das sagt mir, um welches Objekt, um welche Entity es sich handelt. Dann der Zeitpunkt, wann habe ich diese Richter-Entity beobachtet und der Wert, was war der Wert für diesen Zeitpunkt. Über das aber noch genauer sprechen, das nennen wir Beobachtung. Aber wir können natürlich über die statischen Richter Entity noch mehr aussagen. Wir können sagen, jede Richter Entity hat in einem Wertebereich zu sein, der Wert. Das heißt, wir wissen aufgrund von a priori Kenntnissen über die Welt, wissen wir, dass eine Richter Entity nicht außerhalb eines Bereichs von 30 bis 60 Grad sein kann. Oder, ich habe das auch schon erwähnt, der Gradient, die Maximumänderungsrate. Und so kann man sich eine Anzahl von statischen Attributen vorgeben und diese statischen Attribute sind insofern wichtig, als man sie für die Input-Assertion von Nachrichten verwenden kann. Wenn ich sagen, wenn eine Nachricht kommt und sie entspricht nicht diesen statischen Attributen, dann ist sie auf jeden Fall falsch. Und dann gibt es die dynamischen Attribute, das ist das Wichtigste natürlich der Wertesatz zu diesem Zeitpunkt. Ich habe schon dieses Konzept der Kontrollsphäre erwähnt. Das hier auf der Folie, ich möchte hier nicht genau eingehen, aber sagen, dass jede Richter Entity in der Kontrolle eines Systems ist und innerhalb dieses Subsystems ist. Und innerhalb dieses Subsystems kann diese Richter Entity sich ändern, aber außerhalb des Subsystems kann sie sich semantisch nicht ändern. Und wenn wir uns wieder diese Betrachtung des Arrhenius, des Vier-Ebenen-Modells anschauen, haben wir die semantische Ebene und die didaktische Ebene, also die Darstellungsebene und die Bedeutungsebene. In der Darstellung kann sich natürlich eine Richter Entity ändern, aber nicht in der Bedeutung. Ich kann außerhalb einer Kontrollsphäre die Darstellung ändern, aber diese wahnsinnigen Ziele erklären. So, das nächste Konzept, das wir hier behandeln wollen, ist das Konzept einer Beobachtung. Wir beobachten jetzt eine Richter Entity und für die Beobachtung brauchen wir, wie schon früher erwähnt, drei Begriffe, den Namen der Richter Entity, den Zeitpunkt der Beobachtung und den Wert der Beobachtung. Und diese drei Begriffe bilden eine atomare Einheit. Wenn Sie also einen dieser Begriffe wegnehmen, dann macht das Ganze keinen Sinn mehr. Sie müssen immer diese drei Teile einer Beobachtung haben, entweder explizit oder implizit. In vielen klassischen Automatisierungssystemen sind Teile dieser Observation implizit. Zum Beispiel, wenn Sie einen Sensor zu einem gewissen Input-Output-Punkt, wie bei einem Schierverteiler, eine Adresse des Rechners verraten, dann haben Sie implizit den Namen festgelegt. Das ist die Adresse, wo Sie den Wert geliefert bekommen oder ansprechen, entspricht dann dem Namen dieser Rechner-Entity. Wenn Sie eine 4 bis 20 mA Schleife haben, die es ja noch nach wie vor in vielen Regelungssystemen gibt, dann gehen Sie davon aus, dass die Verzögerungszeit in dieser Schleife vernachlässigbar ist und Sie den Zeitpunkt des Lesens mit dem Zeitpunkt der Beobachtung gleichsetzen können. Auch implizit. Das geht aber natürlich nicht, wenn Sie diese Analog-Übertragungstechnik durch eine digitale Übertragungstechnik ersetzen, wo Sie mit Nachrichten operieren, wo plötzlich der Transport der Richter-Entity, also des Wertes, vom Entstehungszeitpunkt zum Rechner eine Zeit braucht, die durch das Nachrichtensystem bestimmt ist. Denken Sie zum Beispiel an ein CAN-System, wir wollen Ihnen eine Kommunikation genauer anschauen, da kann es sein, dass der Bus gerade belegt ist, wir gucken Ihre Nachrichten, Sie können dann relativ lange warten, bis Sie wirklich die Bandbreite bekommen, um die Richter-Entity vom Sensor an den Rechner zu übertragen. Und das ändert natürlich den Zeitbegriff. Weil der Zeitbegriff, den wir hier brauchen, ist ja der Zeitpunkt der Beobachtung und nicht der Zeitpunkt des Eintreffens der Beobachtung. Das sind jetzt unterschiedliche Zeitpunkte in einem digitalen System. In einem analogen System würde ich sagen, die beiden Zeitpunkte sind ungefähr die gleichen. Aber in einem digitalen System geht das sicher nicht mehr, da muss ich scharf unterscheiden. Und in vielen Systemen wird diese Unterscheidung nicht getroffen. Und das führt dann eben zu Inkonsistenzen und Ungenauigkeiten im System. Das sind also die drei. In unserem Modell transportieren wir Richter-Entity diese Nachrichten und da müssen wir immer schauen, dass diese drei Einheiten in der Nachricht entweder explizit oder implizit vorhanden sind. Jetzt schauen wir uns noch einmal diese diskreten Richter-Entities an. Da haben wir natürlich jetzt wieder dieses Problem mit der Gleichzeitigkeit. Weil ein Ereignis, nämlich das Umschalten von einem Zustand auf den anderen, von einem, ist ein Ereignis und die Beobachtung ist ein Ereignis. Und ich habe jetzt hier wieder das Problem, dass ich nicht feststellen kann, wie diese beiden Ereignisse zeitlich geordnet sind. Das ist genau das Problem, das wir in der Ursynchronisation bereits ausführlich diskutiert haben. Das könnte also sein, wenn ich ein bisschen früher beobachte, dass ich den alten Wert habe und wenn ich ein bisschen später beobachte, habe ich den neuen Wert. Das spielt eigentlich, wenn Sie nur einen Wert anschauen, keine Rolle. Weil wenn Sie wirklich sehr genau sozusagen zeitlich sind und das ändert sich gerade von einem zum anderen, dann hätte ja dieser kleine Zeitunterschied bedingt ja, wie hier, wenn Sie früher sehen, das ist der alte Wert, ein bisschen später der neue. Aber sieht ihr, was passiert? Es war ja der alte Wert gültig um ungefähr diese Zeit und auch der neue Wert war gültig um diese Zeit. Also wenn Sie eine Beobachtung haben, spielt das keine so eine Rolle. Aber wenn Sie natürlich zwei oder drei Beobachtungen haben, im Sinne der Fehlertoleranz und der Konsistenz, dann haben sie ein Problem. Weil dann könnte es sein, dass die eine Beobachtung sagt, der Wert ist links und der andere sagt, der Wert ist rechts. Beide geben den gleichen Zeitstempel rein, weil sie ungefähr gleichzeitig waren, sie haben plötzlich zwei verschiedene Werte zum gleichen Zeitpunkt und das natürlich bringt ihre Logik durcheinander. Ich sage, das kann nicht sein. Obwohl es jetzt ist, genau physikalisch ist, ja wohl das so sein kann. Und da müssen Sie eben dann wieder auf Agreement-Protokolle, Sparsteinwäsche und das alles eingehen. Das ist ein prinzipielles Problem, das man nicht durch eine bessere Zeitauflösung oder durch genaue Ursynchronisation lösen kann. Das ist prinzipiell nicht lösbar, außer über Agreement-Protokolle. Ist das klar? Das ist eine ziemlich wichtige Aussage. Weil man in vielen oder in einigen Diskussionen und Paper sagt man, wenn man schnell genug ist, dann treten die Probleme nicht auf. Das stimmt nicht. Das sind grundsätzliche Probleme, die immer auftreten können, aber sie sehr, sehr genau synchronisiert sind, das müsste man anderen Ebene lösen. Wir wollen uns jetzt noch einmal ein bisschen genauer mit dem Begriff Zustand und Ereignis auseinandersetzen. Ich habe das in der Vorlesung schon mehrfach angesprochen und möchte den Begriff der Zustandsbeobachtung und der Ereignisbeobachtung einführen. Und zwar, wenn wir einen Zustand beobachten, dann beobachten wir alle interessanten oder für uns relevanten Attribute einer Zustandsgröße. Das heißt, der Zustand, haben wir ja definiert, Vergangenheit, Zukunft und alles, was da für die Zukunft wichtig ist, ist in dieser Beobachtung drinnen. Wenn wir aber die Ereignisbeobachtung machen, dann übermitteln wir nur die Tatsache, dass sich der Zustand um das Delta geändert hat. Wir sagen, wir führen also nur zu der Veränderung des Zustandes und nennen, das ist ja genau die Veränderung des Zustandes, die ist ein Ereignis. Und um den Zustand wiederherzustellen, brauche ich den alten Zustand. Weil der alte Zustand plus Ereignis gibt mir den neuen Zustand. Ist das klar? Also Ereignisnachrichten, Ereignisbeobachtung haben eine ganz andere Semantik als Zustandsbeobachtung. Und von der Computertechnik aus gesehen, bietet sich für die Zustandsbeobachtung eine Semantik an, wo ich sage, update in place und non-consumable read, das heißt, ich kann einen Zustandswert in einer Speicherzelle updaten, ähnlich wie bei einer Variable, also das entspricht sehr irgendwie der Semantik von Variablen in Programmiersprachen. Wenn ich neu reinschreibe, ist der alte überschrieben. Wenn ich eine Variable lese, dann ist sie deshalb noch nicht konsumiert, dann bleibt sie immer stehen. Das entspricht also sehr gut diesem Zustand, oder exakten Zustandsmodell. Wenn man ein eigenes Modell, muss ich andere Semantik wählen. Dann muss ich sagen, ein zusätzliches Ereignis oder ein verlorenes Ereignis führt zu vollkommen unterschiedlichen Sichten des Systems. Das heißt, ich muss eine exactly once Semantik durchführen. Ich muss also genau einmal ein Ereignis bearbeiten. Ich darf es nicht zweimal verarbeiten, ich darf es auch nicht vergessen. Und das führt natürlich vor allem im Fehlerfall zu enormen Problemen. Weil wenn Sie im Fehlerfall haben, dann wissen Sie nicht, ist das Ereignis noch übertragen worden oder ist es nicht übertragen worden. Das heißt, Sie wissen nicht, was passiert, wenn Sie wieder anlaufen, ist es sehr schwer, soll ich das Ereignis noch einmal übertragen und auch zwei Ereignisse übertragen oder soll Sie das Ereignis nicht mehr übertragen, möglicherweise dann ein Fehler. Das heißt, Zustandsübertragungen sind aus der Sicht der kognitiven Komplexität oder aus der Sicht der Fehlerbehandlung viel einfacher zu behandeln als Ereignisübertragungen. Was haben die Zustandsübertragungen für Nachteile? Wenn ich so Vorteil habe, warum führt man nicht nur Zustandsübertragungen ein? Ne? Der Nachteil von einer Zustandsübertragung ist, dass ich den gesamten Zustand übertragen muss und nicht nur einen Teil des Zustandes. Und das führt natürlich bei Systemen, die einen sehr großen Zustand haben, führt das zu sehr langen Nachrichten. Und deshalb, wenn man zum Beispiel von Satelliten oder von irgendwelchen Weltraumstationen Daten übertragt, dann verwendet man meistens Ereignisübertragung, weil man hier eben Bandbreite sparen kann. Ich übertrage nur das, was sich im letzten Intervall geändert hat, aber nicht den ganzen Zustand. Das heißt, es hat über Ereignisübertragungen auch seine Vorteile. Man kann nicht sagen, man soll es den einen oder das andere machen. Wenn man aber die Wahl hat und diese Kosten der Übertragung kein wirkliches Argument sind, dann soll man immer zur Zustandsübertragung gehen. Zustandsnachrichten. Die sind einfach viel einfacher, viel unproblematischer, im Fehlerfall viel einfacher. Selbst wenn Sie eine Zustandsnachricht verlieren, was passiert? Sie haben für ein. Zustandsnachrichten sind ja normalerweise periodisch. Das heißt, Sie schenken die immer wieder. Alle Sekunden wird der Temperaturwert erneuert. Und wenn Sie eine verlieren, haben Sie eine Sekunde lang erneuten Wert. Das ist nicht weiter tragisch. Also Zustandsnachrichten sind auch relativ robust in Bezug auf Nachrichtenverlust. Wenn Sie ab und zu mal eine verlieren, spielt das normalerweise keine Rolle. Das werden wir sehen, das ist jetzt wieder im. Wenn Sie dann den anderen Aspekt sehen, werden diese Energiebetrachtung, die wir in der nächsten Zeit oder in der nächsten Stunde beginnen, das spielt jetzt auch wieder eine Rolle, weil Sie können mit Zustandsnachrichten viel einfache Kommunikationsprotokolle haben, wie Regelsnachrichten. Ein Exactly Once-Protokoll ist viel aufwendiger als ein Zustandsprotokoll. Vor allem ist es auch, was wir gestern gesprochen haben, dieses Exactly Once-Protokoll, da müssen Sie ja genau feststellen, dass der einmal nur das bekommen hat. Und das erfordert einen bidirektionalen Kontrollfluss. Wir haben also gleich Composite Interface. Das heißt, wenn Sie auf die Ereignisübertragung übergehen, haben Sie gleich eine viel kompliziertere Schnittstelle, weil der Kontrollfluss in beide Richtungen geht. Wenn Sie hingegen mit Zustandsnachrichten rauskommen, ist das Ganze unidirektional und Sie können das Ganze in einer Richtung haben. Gibt es dazu Fragen? Wenn man jetzt die Gelegenheit, dass Sie mich fragen, bei der Prüfung ist es genau umgekehrt.
Man kann quasi eine Ereignisübertragung ja noch dahingehend entschärfen, dass man sagt, es hat sich jetzt ein bestimmter Wert geändert, der alte Wert war so und der neue Wert ist sozusagen ein anderer, dass man im Wesentlichen die Änderung selber mit übertragt, dass man nicht nur sagt, die Tür hat sich jetzt um 30 Grad mehr geöffnet, sondern der alte Winkel war 40 Grad, der neue 70 Grad.
Das ist vollkommen richtig und Sie können sogar so weit gehen, dass Sie die Zustandsnachricht und der Ereignis dann auch nicht entweder oder. Sondern Sie ja beide ergänzen. Das ist sehr gut. Sie können ohne weiteres Zustandsnachrichten schicken und auf der Empfängerseite aus der Folge von Zustandsnachrichten die Ereignisse rauslösen. Das geht so übertragen an der Zustände. Und wenn sich dann der Zustand geändert hat, dann schicke ich dann einiges weiter. Das heißt, das ist eine kleine Logik auf der Empfängerseite, die ist eine Folge von Zustandsnachrichten, die Ereignisse, die Sie interessieren, auslöst. Damit übertragen Sie Zustände, haben aber für die Verarbeitung eine Ereignislogik. Also die beiden Übertragungsarten ergänzen sich. Es ist nicht so, dass man sagt, hier muss ich Zustand, hier muss ich Ereignisnachrichten haben. Sondern es gibt zum Beispiel in der Sensortechnik diese gewisse Verfahren der Sensortechnik, wo man Ereignisnachrichten, also die Diotechniker nennen es auch noch, aber im Charakter sind es Ereignisnachrichten. Wie zum Beispiel eine Verbandwagen, wo sie Material transportieren, da wird normalerweise immer ein Impuls abgesetzt, wenn ein gewisses Gewicht transportiert worden ist. Das ist ein typischer Fall einer Ereignisnachricht. Da macht es natürlich auch viel Sinn, wenn Sie zu dieser Bandwaage dann eine kleine Logik geben und die muss synchronisieren und dann aus diesem Wert einen Zustandswert machen. Weil der ist viel bewusster als der Ereigniswert, den Sie übertragen. Da können Sie dann mit den Kommunikationsprotokollen viel einfacher hantieren. Eine Sache ist schon, wenn Sie, ich meine, es geht ja immer mehr, geht ja rein in diese tragbaren Geräte. Auf allen Ebenen. Von der Sensortechnik über die ganze Multimedia-Technik, Mobile-Phones und so fort. Und in jedem tragbaren Gerät, das entweder die Energie aus der Umgebung sich selbst holt oder über Batterien getrieben ist, ist natürlich Energieeffizienz ein ganz heißes Thema. Und ich glaube, dass in Zukunft dieser Aspekt einer energieoptimierten Verarbeitung sehr, sehr viel an Bedeutung gewinnen wird. Und da muss man natürlich auch schauen, welche Übertragungs-, ich meine, wenn Sie schauen, wie Energie verbraucht wird, sie ist sehr teuer ist die Kommunikation. Die lokale, Sie können vielleicht 100.000 Instruktionen lokal verarbeiten, bevor Sie über den 16 Byte über Kommunikationsband haben. Und da gibt es natürlich dann, wissentlich, was da die Energieverhältnisse sind, macht sehr viel Sinn, wenn Sie lokal ein bisschen mehr verarbeiten und dann in der Kommunikation sparen. So, wir haben dann noch diesen Bericht des richtigen Objektes eingeführt, ich habe hier schon alles wesentlich gesagt, vielleicht noch ein Punkt, man kann gedanklich eine Uhr mit jedem richtigen Objekt verbinden. Das ist, macht Sinn und da gibt es eine eigene, der Kim von UCI hat da ihr eigenes System entwickelt, aber das macht viel Sinn, dass ich jedes richtige Objekt mit einer Uhr versehe und unter Umständen auch mit einer Logik, die den Inhalt des Realtime-Objektes, wir kommen auf das dann genau zu sprechen, möchte ich jetzt vorwegnehmen, nämlich das Realtime-Image aufgrund des Fortschritten der Zeit revidiert und anpasst. Also wenn ich weiß, wenn diese Werte, die aus dem Prozess kommen, nicht vollkommen zufällig sind, sondern regulär sind, was in 99% der Fälle gegeben ist, das heißt, ändert sich ja der Wert in einer Umdrehungszahl oder einer Temperatur nicht zufällig, sondern und da gibt es immer Taylor-Entwicklung oder was, wie sich das über die Zeit ändert. Und wenn Sie dieses Wissen haben, dann können Sie sozusagen den Wert der Realtime-Images, das Sie in diesem Realtime-Objekt gespeichert haben, unabhängig von aktuellen Beobachtungen revidieren und verbessern. Und dann nennt diese Sache die State Estimation, auf das wir noch kommen. Und dann gibt es Realtime-Objekte, wo Sie eine Operation am Realtime-Objekt, also irgendeine Fehler, was immer nur von Uhrenticks ableiten und Kim nennt das ein synchrones Realtime-Objekt. So. Was wir auch in verteilten Systemen sehen müssen, dass wir die gleiche Realtime-Entity in verschiedenen Realtime-Images in verschiedenen Komponenten speichern werden. Das heißt, Sie haben den gleichen, wie ich habe in unserem einfachen Beispiel schon gehabt, den Messwert des Durchflusses, der in verschiedenen Systemen gespeichert wird. Und dann wollen Sie natürlich wieder eine Aussage über die Qualität der verschiedenen Bilder haben. Das heißt, sind die Bilder alle gleich oder ändern die sich? Das im Zeitbereich werden die richtig dargestellt. Und dazu gibt es dann eben gewisse Qualitätskriterien und ein Beispiel, eines der schönsten Beispiele eines verteilten Realtime-Images ist die Zeit. Sie wollen die Zeit in den verschiedenen Rechnern überall ungefähr gleichzeitig haben und da haben auch ein solches Qualitätskriterium eingeführt, das ist die Präzision. Die Präzision sagt Ihnen also, wie gut die Zeit in den verschiedenen Knoten eines Systems, was also die Zeit qualitätsmäßig ist das, was der Unterschied zwischen zwei Ticks in den verschiedenen Knoten maximal sein kann. So, wir wollen jetzt auf ein. Ich möchte jetzt noch auf ein neues Konzept eingehen, das wir schon mehrfach angesprochen haben, und das jetzt ein bisschen genauer behandeln. Und dieses Beispiel, diese Folie kennen Sie schon. Auf der früheren Vorlesung die Frage der Relation zwischen einer Richter-Entity und dem Richter-Image. Das ist eine temporale Relation. Und wir nennen diese temporale Relation die zeitliche Genauigkeit. Und begrifflich habe ich es hier schon eingeführt, lassen Sie mich nochmal wiederholen. Ich sage jetzt die Richter-Entity, die wird abgebildet im Real-Time-Image im Rechner und das ist eine gewisse Zeitbeziehung und das Real-Time-Image wird ungültig, wenn diese Zeitbeziehung verletzt wird. Und die können wir jetzt ein bisschen formaler fassen. Formaler fassen können wir es über eine folgende Definition, dass wir sagen, wir beobachten die Real-Time-Entity durch eine Folge von Beobachtungen, wir nennen das eine Recent History. Also ich habe den Punkt jetzt beobachtet, dann habe ich sie für eine Sekunde beobachtet, für zwei Sekunden, für drei, für vier, für fünf. Da habe ich eine Beobachtungsmenge, eine Menge von Beobachtungen, die über ein gewisses Zeitintervall, dessen Länge die Recent History ist, durchgeführt wurde. Und ich sage, dass ein Real-Time Image genau dann in Ordnung ist, wenn der Wert aus dieser Menge der Beobachtungen aus der Recent History um die Real-Time Entity ist. Das heißt, wenn in der unmittelbaren Vergangenheit der Wert, der jetzt in der Real-Time-Image ist, ein beobachteter Wert der Real-Time-Entity war, dann sagen wir, ist die Recent History, also die Recent History ändert sich natürlich über die Zeit, weil ja, würde ich sagen, es sind 10 Werte in der Recent History, angenommen, ich taste ab mit jede Sekunde, dann sind 10 Sekunden Werte in der Recent History, und wenn in der Real-Time-Entity wenn im Real-Time-Image ein Wert aus der Recent History der Real-Time-Entity vorliegt, dann sage ich, er ist gültig. Und wenn der Wert nicht vorgelegen ist in der Recent History der Real-Time-Entity, dann sage ich, der Wert ist ungültig. Das ist also eine Definition der zeitlichen Gültigkeit. Man kann es natürlich auf eine andere Art definieren, vielleicht einfacher, aber weniger präzise, wenn man sagt, dass der zeitliche Abstand zwischen dem Wert in der Real-Time, im Real-Time-Image und dem beobachteten Wert in der Real-Time-Entity kleiner sein muss als eine gewisse zeitliche Genauigkeit D. Das kommt das gleiche faktisch raus, das ist weniger präzise. Was wir natürlich grundsätzlich das Problem haben, dass die Recent History, also dass der Wert in der im Real-Time-Image immer hinter der Real-Time-Entity nachhinken wird. Und das hängt natürlich, wie weit er nachhängt, hängt genau von diesem Zeitintervall und dieser Temporal-Ecke, das sieht D ab. Das heißt, es ist unmöglich, dass ich unendlich schnell sein kann. Es wird immer ein Fehler geben. Und diesen Fehler muss ich einfach leben. Darf ich Ihnen Beispiele bringen hier anhand eines Verbrennungsmotors im Auto? Zum Beispiel, was Sie da für Riesen-Histories zulassen. Zum Beispiel, wenn Sie die Position der Kurbelwelle was ja auch die Position des Kolbens im Zylinder entspricht, da wollen Sie irgendwo in der Größenordnung von Mikrosekunden genau sein. Wenn Sie den Zustand des Motors, also in dem Moment, da ist es vielleicht im Millisekundenbereich, wenn Sie die Position des Gas, also Gaspedals, dann hat vielleicht 10 Millisekunden, die Last am Auto hat vielleicht eine Sekunde und vielleicht die Temperatur 10 Sekunden. Also wie ich das Bild zeigen will, ist, dass ich die Recent Histories oder die zeitlichen Gültigkeitsintervalle sehr stark von der Dynamik des entsprechenden Entity, die abhängen und in den gleichen Prozess unterschiedlich sein kann. Natürlich muss der schnellste Prozess ist der den Systementwurf bestimmt. Bei dem muss ich erfüllen. Die anderen, wenn ich die 10 oder 6 erfüllt habe, sind die anderen relativ linear. Aber Sie sehen, dass man hier 7 Größenordnungen, dezimale Größenordnungen hat, wo sich diese Werte unterscheiden. Und wenn man jetzt hier die Kontrolle ableitet, ist hier, Sie sehen, das ist der Wert von 10 und minus 6, also von Mikrosekunden, 10 minus 5 vielleicht sogar, den können Sie mit den normalen Methoden sehr schwer nur einhalten. Und da wollen wir dann schauen, wie man das machen kann. Wenn man nun in der Lage ist, Und das sieht man in vielen Systemen, dass man den Zeitpunkt der Beobachtung selbst wählen kann. Also bei allen Abtastsystemen kann ich einen Zeitpunkt der Beobachtung selbst wählen. Ich sage, jetzt schaue ich mir die Welt an. Dann kann ich natürlich meine Verarbeitung in meinem verteilten Computersystem so auslegen, dass die Verarbeitungszeit optimiert wird und ich sicherstellen kann durch meine Planung im Rechner, dass wenn zu dem Zeitpunkt eine neue Größe beobachtet wird, brauche ich eine gewisse Zeit, bis ich diese Beobachtung ausgewertet habe, dann schicke ich das Kommunikationssystem. Und wenn ich in einem zeitgesteuerten System bin, kann ich diese ganzen Zeiten exakt aufeinander planen und kann damit verhindern, dass mitten in dieser Kette von Verarbeitungs- und Kommunikationsschritten plötzlich irgendeine Kollision oder irgendeine Contention oder irgendwas aufspielt, das dazu unliebsame Verzögerungen führt. Also das ist ein großer Vorteil von der Zeitsteuerung, dass wir hier diese ganze Verarbeitungskette von Kommunikation und Berechnung von den zeitkritischen Transaktionen vorab planen können, um hier einerseits den Jitter und andererseits die Verarbeitungszeit selbst signifikant herabzusetzen. Man spricht hier davon synchronisierten Aktionen. Nun, ich habe schon erwähnt, dass in einigen Fällen sich diese temporale Accuracy nicht so ohne weiteres realisieren lässt, weil die Zeit, die mir durch diese temporale Accuracy vorgegeben wird, einfach zu klein ist, dass das die Dinge, die ich machen muss, machen kann. Und da gibt es dann eine Methode der Zustandsvorhersage, ein sehr wichtiges Verfahren. Das heißt, wenn ich eine Regularität in meinem Prozess habe, dann kann ich ja das Ganze einer Fehlerentwicklung vorgeben und kann sagen, wenn ich zum Zeitpunkt D0, den Wert, die erste Ableitung, die zweite Ableitung und so weiter kenne, da kann ich mir in der Umgebung dieses D0s den neuen Wert berechnen. Und genau das macht man hier. Man versucht, den zu einem Zeitpunkt D beobachteten Wert, denn ist ja wichtig, ist ja dann, dass zum Zeitpunkt der Verwendung des Wertes, also des TUs, der Wert die optimale Gültigkeit hat, der Parade. Die muss ich jetzt immer in dem Rechner so vorwärts rechnen. Ich sage, ich habe jetzt zum Zeitpunkt D1 beobachtet, aufgrund der Regularität, die entweder durch ein Modell des Prozesses oder durch eine Fehlerentwicklung über die vergangenen Werte gegeben ist, wo ich das empirisch rausrechne, kann ich mir dann sagen, ich brauche aber das Resultat 2 Millisekunden später, dann kann ich es jetzt messen und kann sagen, was wird der Wert in 2 Millisekunden sein? Und genau das ist die Stain-Estimation. Nachdem man die Stain-Estimation natürlich immer in einem verteilten System, und die Systeme heute sind ja alle verteilt, in unterschiedlichen Knoten durchgeführt wird, ist eine Voraussetzung für die State Estimation ist eine gut synchronisierte Zeit. Wenn ich keine gute Zeit habe, kann ich keine State Estimation machen, weil ich dann nicht einmal weiß, wie die Zeiten füreinander in Beziehung sind. Das heißt, ich habe hier den Punkt Observation, ich habe hier den Punkt Point of Use und ich kenne in diesem zeitgesteuerten System diese Latenz zwischen diesen beiden Ereignissen und kann jetzt sozusagen alle meine Messwerte, die hier erfasst werden, so korrigieren, dass sie zu diesem Zeitpunkt gültig sind. Das ist genau der Trick, den man hier macht und der wird natürlich auch im Auto wird das sehr wohl angewandt, weil ich kann einfach nicht, denn das Zeitintervall zwischen Messung der Position der Kurbelwelle und dem, oder des Zylinder, des Kolbens im Zylinder, und dem Einsprungzeitpunkt, der ist mehr als ein paar Mikrosekunden, der ist vielleicht Millisekunden weg. Und da muss ich diese State Estimation durchführen, die genau dann, wenn eben der Kolben an dem richtigen Zeitpunkt ist, den Diesel oder Benzin einspritzen in den Motor. Das geht auf Mikrosekunden an, da brauche ich genau diese Art von State Estimation. Man kann jetzt auch State Estimation zu einem anderen verwenden, wenn Sie ein zeitgesteuertes Kommunikationsprotokoll haben und Sie haben jetzt angenommen, eine Menge von Werten zu messen, wobei sich einige schnell ändern, andere weniger schnell ändern und Sie wissen diese Zeitpunkte von hier bis hier, hier sozusagen sind alle Messwerte im Rechner und Sie beginnen mit dem regelungstechnischen Algorithmus, dann können Sie im Sinne der Composability schon im Sensor vorberechnet, was wird der Wert sein zu dem Zeitpunkt, wo er beim Rechner eintrifft. Ich habe sozusagen, ich korrigiere die Verzögerung durch die Verteilung der Mist, der Sensoren. Diese Verzögerung korrigiert schon den Sensorwert ein und das Ganze hat dann eine solche Wirkung, also logisch gesehen die Wirkung, dass aus der Sicht des zentralen Regelungsalgorithmus, der hier beginnt, ist sozusagen, sind alle Werte gleichzeitig zu dem Zeitpunkt gemessen worden. Logisch gesehen. Natürlich nicht physikalisch, aber physikalisch ist der eine da, der nächste da, der nächste da. Und natürlich, wenn man diese Planung der Übertragung in ein solches System vornimmt, wird man natürlich die Prozesse mit der schnellsten Dynamik sozusagen am nächsten zu dem Zeitpunkt nehmen und die langsamere Dynamik haben. Also wenn Sie Temperatur nehmen, fangen Sie da oben an, wenn Sie vielleicht die Last nehmen, fangen Sie hier, wenn Sie die Kühle nehmen, fangen Sie hier. Sodass wir den Wert, der die höchste Dynamik hat, am wenigsten zeitlich korrigieren müssen im Vergleich zu den anderen Werten. Bitte schön.
Also Sie haben vorhin gesagt, das geht über die erste und zweite Ableitung und so weiter.
Kann man unter Umständen machen, wenn es einigermaßen stetige Prozesse sind. Sonst kann man überhaupt ein Modell des Prozesses bilden. Ja. Aber wie über die Ableitung ist das mehr so allgemeine Methode. Was ist die Frage jetzt?
Naja, wie kann man die Ableitung bestimmen? Man kann ja höchstens aus den vorherigen Punkten.
Richtig, ich kann ja jetzt die ganze Zeit messen, beobachten und aus der Ableitung berechnen. Das ist natürlich ein Verfahren, das möglich ist, aber das nicht sehr genau ist, weil ich da wirklich nur von den messwertmäßig ein Rare-Event verhält, dass irgendein wirklich außergewöhnliches Ereignis dann versagt wird. Das ist natürlich besser, wenn ich ein Modell des Prozesses bilde, wie zum Beispiel bei der Motorsteuerung. Da weiß ich ja, wie die Position sich mit der Zeit ändert, wenn ich die Geschwindigkeit kenne und so fort. Das ist eine gewisse Stetigkeit, da kann ich das genauer machen. Das andere gilt nur, wenn einigermaßen eine Kontinuität gilt. Ist aber ein Verfahren, um sich im Notfall zu helfen. Das ist eine sehr gute Frage. Bitte sehr.
Was mache ich, wenn sich der Wert ändert zwischen dem unmittelbar vor dem Point of View?
Naja, das geht ja nicht, primär geht es ja hier um kontinuierlich, also Continuous Variables. Wenn ich reden wäre,
aber wenn jetzt die Motorsteuerung, wenn ich berechne, dass der Kolben da und da ist und dann bleibt er auf einmal stecken, weil irgendwas kaputt ist, dann kann ich es ja gar nicht mehr steuern oder könnte ich das nicht einmal verhindern, oder?
Wenn der Kolben im Ziel bleibt, ist der Motor kaputt, dann brauche ich nicht mehr viel regeln. Das ist nicht das Problem. Aber beim Motor habe ich es ja relativ leicht, es gibt ja da gewisse mechanische Zusammenhänge zwischen Masse, Beschleunigung, Kraft und so weiter. Ich kann nicht beliebig hohe Kräfte im normalen Betrieb machen. Natürlich, wenn irgendwas bricht, muss man dann auch eine Steuerung nehmen. Aber da habe ich eine gewisse Kontinuität der Werte. Bei der Motorsteuerung. Setzt man den. Wenn ich natürlich keine Regularität habe, und auf dem Punkt möchte ich dann noch mehr verwenden, wenn wir über Protokolle und über Scheduling reden, wird das immer wieder kommen. Das ist also eine philosophische Sicht. Wenn es keine Regularität gibt, dann tut es sich natürlich sehr schwer, die Zukunft vorherzusagen. Ne? Wenn Sie ein komplett stochastisches Verhalten haben, dann versagen diese ganzen Methoden. Aber Gott sei Dank sind die meisten Prozesse nicht derartig. Aber Sie können viel, viel besser planen, viel, viel besser steuern, auch viel optimalere Lösungen finden, wenn Sie von einer gewissen Regularität ausgehen, wenn Sie wissen, wie sich in Zukunft das System verhalten wird. Das nennt man diese Clairvoyance, der Begriff, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, gibt es in der Literatur. Wenn ich was über die Zukunft weiß, kann ich viel besser planen, als wenn das Ganze offen, flexibel ist. Also wenn Sie sagen, Sie wollen flexibel sein und wollen alles unter allen Umständen lösen, dann kommen Sie natürlich in diesen Widerspruch, dass die Flexibilität Ihnen gute Lösungen verhindert. Das ist ja aber ganz konkret, wenn wir dann über Scheduling kommen, über das also die von Mock, die Argumente zum nicht optimalen dynamischen Scheduling kommen, wenn wir genau über diese Dinge dann noch genauer sprechen, weil das geht jetzt hier zu weit. Aber die Frage ist natürlich berechtigt. Sonst der Fall. Gut. Wenn Sie natürlich das jetzt diese ganze State Estimation aus der Sicht der Composability betrachten, dann wollen Sie eigentlich Wir haben versucht, Composability heißt, dass wir die Dinge möglichst abgeschlossen in einer Komponente machen und nicht Eigenschaften, die systemweit sind, in die Komponenteneigenschaften reinfließen lassen. Das heißt, dass ich Komponenten zusammenstecken kann, nicht? Ohne dass ich da über den Kontext wissen. Und da ist natürlich sinnvoller, wenn ich einmal hier ein Sensorsystem habe, das mit meinen Prozess beobachtet und hier ein Regelungssystem, das den Wert anwendet, dann ist sozusagen diese State Estimation in zwei Schritten durchgeführt. Der erste Schritt korrigiert mir den Sensorwert bis zum Zeitpunkt, wo der Regelungsalgorithmus greift. Der Regelungsalgorithmus korrigiert mir dann in dieser Weise, damit kann ich den Regelungsalgorithmus ändern, kann die Sensortechnik ändern und braucht das System wieder nichts durchführen. Wenn ich von Haus aus hier die Werte korrigiere, bis Lichtzeiten, dann muss ich auch wissen, wie lange der Regelungsalgorithmus verzögert. Und damit habe ich diese Composability geschwächt, wenn ich mir dann nicht mehr so ohne weiteres den Regelungsalgorithmus ändern kann, ohne auch den Sensorwert zu ändern. Wenn ich frage, was für Auswirkungen haben Änderungen, wenn ich das abgeschlossen mache, und sobald es nicht mehr dem Sensor ist, sozusagen hier, korrigiert es nur bis zum Zeitpunkt, wo der Wert eintrifft. Und im Regelalgorithmus ist dann die zweite Stufe der Korrektur, dann kann ich hier die verschiedenen Regelalgorithmen und verschiedene Sensortechniken schön kombinieren, ohne dass das eine den anderen beeinflusst. Das ist klar. So, Thema abgeschlossen, jetzt kommt ein neues Thema. Und zwar geht es hier um die Permanenz von Nachrichten. Das ist auch wieder eine ganz, ganz interessante und wichtige Überlegung. Ich möchte das hier wieder anhand eines Beispiels entwickeln und da wollen wir die allgemeinen Konzepte aus diesem Beispiel ableiten. Nehmen wir an, ich habe hier einen Prozess, das ist ein physikalischer Prozess, der besteht aus einem Kessel, der hat einen Sensor, der misst den Druck und ein Ventil, um den Druck zu verändern oder abzulassen, wenn notwendig. Und das Ganze ist mit einem verteilten System mit vier Knoten verbunden. Und zwar ist hier der Operator, hier ist ein Alarmmonitor, hier ist der Knoten, der den Sensorwert erfasst, und hier ist der Knoten, der den Wert für das Ventil vorgibt. Das Ganze ist über Kommunikationssystem verbunden und das ist unsere Struktur der Anwendung. Die Logik der Anwendung ist folgende. Wenn der Druck größer ist, also der Druckabfall größer ist als ein kritischer Wert, also wenn der Druck plötzlich abfällt, dann soll ein Alarm ausgelöst werden. Wenn aber der Druck abfällt, weil der Operator einen Befehl an das Ventil gegeben hat, das zu öffnen, dann soll kein Alarm ausgegeben werden. Also wenn der Operator sagt, Ventil öffnen, wird der Druck abfallen, dann gibt man keinen Alarm aus, wenn aber der Druck abfällt, ohne dass der Operator was getan hat, veröffentlicht wird. Wenn der Druck geplatzt ist oder irgendwas, dann soll man einen Alarm auslösen. Das ist die Logik unserer kleinen Applikation. Das ist, wie gesagt, eine Spielzeugapplikation, um das Wesen des Problems darzustellen. So, jetzt wollen wir davon ausgehen, dass in diesem Kommunikationssystem, in diesem verteilten Kommunikationssystem, es einen unterschiedlichen, also einen relativ großen Jitter gibt. Das heißt, die minimale und die maximale Laufzeit der Nachrichten ist relativ unterschiedlich. Könnte zum Beispiel wie im CAN sein. Im CAN haben Sie für hochpriorige Nachrichten eine minimale Laufzeit und für niederpriorige Nachrichten, das kann beliebig lang sein, wenn immer wieder hochkommen mit niederpriorige immer. Das heißt also, es gibt hier eine minimale und maximale Laufzeit. Wollen wir es einmal ansehen und sagen, die minimale Laufzeit der Nachricht ist hier, die maximale Laufzeit der Nachricht ist hier. Okay? Das ist also unser Kommunikationssystem. Und jetzt liegt folgende Situation ein. Der Operator hier sendet gleichzeitig zwei Nachrichten. Eine zum Alarmmonitor, sagt, jetzt öffne ich das Ventil, und eine zweite Nachricht zum Ventil, dass das Ventil geöffnet wird. Okay? Und jetzt läuft die Nachricht zum Ventil, die läuft mit der kürzesten Laufzeit, und die Nachricht zum Operator läuft mit der längsten Laufzeit. Zufällig. Dann kommt eine Nachricht, die zufällig so läuft. Jetzt passiert Folgendes. Diese Nachricht hier, der öffnet das Ventil, Durch die Ventilöffnung wird der Sensor merken, es ist ein Hubabfall. Und wenn ich diese Verbindung zwischen dem Ventil und dem Sensor, der eigentlich logisch und physikalisch da ist, aber nicht elektrisch, elektrisch ist die Elektronik, das ist einfach die Informationsverarbeitung im Prozess, nennt man einen Hidden Channel. Das heißt der Begriff des Hidden Channels. Wenn Sie die Elektrik anschauen, sehen Sie den Channel, deshalb ist er hidden. Aber wenn Sie die Logik des gesamten Systems anschauen, ist er natürlich da. Weil der Druckabfall, der durch das Öffnen des Ventils bedingt ist, sehr schnell sich auf den Sensorwert auswirkt. So, das ist also jetzt der Hidden Channel. Der Hidden Channel führt dazu, dass der Sensor hier den Wert bekommt, den Wert überträgt wieder mit dem hin zum Alarmknoten, das ist der Knoten 4. Das ist der Zeitpunkt 4, wo der Alarmknoten. So, und was macht der Alarmknoten jetzt? Der löst einen Alarm aus, nicht? Und der löst einen Alarm so lange aus, bis er die Nachricht kriegt hat vom anderen, dass eigentlich kein Alarm hätte ausgelöst werden soll. Ist das klar? Das heißt, was wir hier haben, wir haben das Problem, dass durch diese zeitliche Verzögerung der Nachricht, also wesentlich durch den Jitter, weil der Jitter ist hier die Verlängerung, wenn es einen Jitter geben würde, wäre das ganze Problem nicht da. Es zu einer einer falschen Auslösung eines Alarms. Bitte sehr.
Aber andererseits kann man nicht sagen, dass der Vollschussbild der Alarm ist. Es kann ja nicht sein, dass der Operator die Ventilstellung erst ändern will, wie der Alarm gebraucht ist. Das heißt, es könnte sein, dass die Nachricht an den Alarmmonitor kommt, aber der Alarm hat korrekt Alarm.
Ja. Sie können natürlich, unser Problem umdefinieren. Ich wollte hier das Problem hier einführen und die Annahme ist ja, dass wenn er hier sagt, wenn die öffnen gleichzeitig vom Rechner hier diese Meldung abgesetzt wird automatisch, dass er die zwei Rechner absetzt, muss er die zum gleichen Zeitpunkt
zwei Nachrichten. Das heißt, der Alarmmonitor kann in dem Fall erkennen, dass die Message MBA die zugehörige zu MBA ist.
Ja, der Alarmmonitor zu diesem Zeitpunkt weiß er ja nichts. Da hat er nur den Alarm gekriegt und die andere noch nicht gekriegt.
Ja, aber er kann den Alarm, den er ausgibt dazu, aber nicht zu der Nachricht vom Operator.
Der könnte dann später sagen, eigentlich war der Alarm falsch, aber da ist ja schon passiert. Okay. Ja. Ich würde sagen, es könnte natürlich andere Logik in einem Prozess geben. Denke ich zum Beispiel an wieder extreme Beispiele bringen, um das. Ein Schwarz-Weiß-Beispiel kann man das Problem viel schöner darstellen. Denken Sie an, Sie haben einen Kampfjet, der, wenn ein Alarm auftritt, den Steuersitz auslösen soll. Jetzt kriegt er den Alarm, jetzt löst er den Steuersitz aus. Später darauf kommt er, der Alarm war eigentlich unnötig, aber da ist er schon irgendwo ein Fallschirm, hängt er da schon dazwischen. Das ist das Problem. Das Problem ist ein tiefes Problem, die sich hier versucht haben, anhand dieser Beispiele extrem zu machen. Die Frage ist, wie kann man eigentlich dieses Problem wirklich sauber lösen? Konzeptionell jetzt. Und da muss ich sowas einführen, wie den Begriff der Permanenz. Ich sage, wann ist eigentlich eine Nachricht wirklich permanent, dass es bleibt sie an ihrer Bedeutung, wird sie nicht ändern. Weil durch dieses Zeitverhalten ändert sich die Bedeutung der Nachricht. Bedeutet mir, dass er dann einen Alarm auslösen soll, ist eigentlich, wenn er viel gewartet hätte, wäre er, bis die andere Nachricht kommt, hätte er keinen Alarm ausgelöst. Nicht? Also das heißt, diese Nachricht war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so, dass sie sich nicht durch die weiteren Ereignisse der Welt ändern wird. Das ist noch nicht permanent gewesen. Ich führe also den Begriff der Permanenz einer Nachricht ein. Bitte sehr.
Ich glaube, was der Kollege ja vorher genannt hat, wenn jetzt der Alarm ausgelöst wird, weil wirklich der Druck fällt und im selben Moment ganz kurz danach löst der Operator, also will der Operator den Druck ablassen. Dann wird der Alarm eigentlich regulär ausgelöst.
Ja, dann ist alles in Ordnung.
Aber durch die Nachricht vom Operator wird dann der Alarm wieder zurückgesetzt und praktisch übersehen.
Ja, dann war der Alarm ist ja ausgelöst worden, rechtzeitig und der Operator hat dann unmittelbar darauf reagiert oder das System reagiert und den Druck abgebaut. Ne? Oder aufgebaut oder was immer.
Ja, also ich sehe doch keine, das sind ja alles nur Beispiele, um ein Konzept zu erklären. Also Sie können natürlich jetzt in die Technik reingehen und das Beispiel laufend ändern und damit ein anderes Beispiel. Aber ich glaube, das ändert nichts an der grundsätzlichen Problematik. Ich meine, die Frage, diese Gleichzeitigkeit oder alle beieinander, wenn gleichzeitig der Alarm auftritt und gleichzeitig der Operator was macht, das ist ja auch immer. Das kann ja auftreten.
Ich glaube, das gemeint ist, wenn zum Beispiel zwischen 4 und 5 jetzt wieder ein Lookup-Fall stattfinden würde, der nicht vom Benutzer ausgelöst worden ist.
Dann wäre der Alarm richtig gewesen, ja.
Aber dann wird er bei 5 wird er ja abgeschaltet, weil er die Nachricht bekommt, dass der Benutzer den Lookup lassen will.
Ja, das ist richtig. Sie zeigen die Schwäche dieses Beispiels auch, wenn man es immer vertieft. Aber das war nicht die Absicht, die ja wirklich tiefes Beispiel einer Prozessinstrumentierung zu geben, sondern das Konzept der Permanenz zu erklären. Ich glaube, da ist schon ganz gut geeignet. Also wenn Sie natürlich in eine echte Andauer gehen, werden Sie vielleicht viel mehr Sensoren machen und mehr Druck messen und alles Mögliche. Hier wollte ich nur ein einfaches Beispiel machen, um das Konzept der Permanenz von Nachrichten einzuführen. Das ist ein wichtiges Konzept. Also wann ist eine Nachricht permanent? Wann darf ich eigentlich, wenn man annehmen, dass das alles so ist, wie ich es hier gemacht habe, mit diesem vereinfachten Modell, und ich sage, einfache Modelle sind wichtig, um Konzepte zu entwickeln. In diesem vereinfachten Modell, wann ist die Nachricht permanent? Wann weiß der Empfänger, dass eine Nachricht permanent geworden ist, dass ich jetzt auf diese Nachricht wirklich ernehmen kann? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Und eine Nachricht, locker ausgedrückt, wird dann permanent, wenn alle vorher gesendeten Nachrichten, das hat mit den Zeitbedingungen zu tun, wenn alle Nachrichten, die vorher gesendet wurden, die natürlich in der Relation zu dieser Nachricht stehen, dass die bei dem Objekt sicher angekommen sind, im fehlerfreien Fall natürlich, wenn Fehler sind, ist die Situation, wenn die Nachricht verloren geht vom Operator, dann sowieso ein Problem auftreten. Ich kann nicht jeden fehlerfreien Fall aussetzen. Wir wollen ja hier nicht von Fehler sprechen. Bisher war ja noch nirgendwo ein Fehler aufgetreten. Das hat dann auch irgendwie verloren gegangen oder der Komponent ist ausgefallen. Das ist noch alles im normalen Betriebsfall gewesen. Und wir sagen, das Zeitintervall zwischen dem Senden einer Nachricht vom Sender und dem Zeitpunkt, das sind jetzt Zeitintervall, das sind zwei Ereignisse. Das eine Ereignis ist das Senden und das andere Ereignis, wenn die Nachricht permanent wird. Und dieses Zeitintervall zwischen dem Senden und dem permanent werdenden Nachricht bezeichnen wir als Action Delay. Das ist eine Verzögerungszeit. Ich muss eigentlich mit meiner Handlung, nämlich dem konkreten Beispiel, über das wir schon viel diskutiert haben, das Auslösen des Alarms warten, so lange bis die Nachricht permanent geworden ist. Und diese Zeit des Wartens, also bis diese permanent eingetreten ist, bezeichnen wir als das Action Delay. Ich muss eine Aktion verzögern, bis die Nachricht permanent ist. Jetzt muss man fragen, wie lang ist dieses Action Delay? Wann weiß ich, dass ich eine Nachricht sich permanent entwickelt hat. Und das ist jetzt ganz interessant, da müssen wir gedanklich ein bisschen mitturnen. Bitte sehr.
Ich meine, das Action Delay hast du auch, wenn zum Beispiel das Sensorwerte, auf die Sensorwerte reagiert wird, dass du ja die wieder nach vorne mitrechnen musst, die Sensorwerte.
Nein, deshalb ist das jetzt. Ja. Da darf ich sich korrigieren. Das ist die Frage der Tempo-Legacy, das hat mit der Tempo-Legacy jetzt nichts zu tun. Das ist ein anderes Konzept. Sie haben jetzt, wir haben ja die, im großen und ganzen handelt sich ja hier jetzt um diskrete Ereignisse, nämlich um Nachrichten, die kommen oder nicht kommen. Und das mit dem Vorrechnen, das ist ein anderer Punkt. Das hängt im weitesten damit zusammen, aber durch die beiden nicht zusammenhängen, dann macht das ganze Sache schwieriger. Betrachtet das jetzt eine vollkommen unabhängige Sache. Ich bekomme also, ich habe einen Sender. Dann haben wir ein Kommunikationssystem, das Kommunikationssystem hat den Min und den Max, das kenne ich. Dann möchte ich wissen, wenn ich eine Nachricht bekomme, wann kann ich sicher sein, dass die Nachricht permanent ist? Zu welchem Zeitpunkt? Und jetzt gilt es da zwei Fälle zu unterscheiden. Entweder ich habe eine globale Zeit im System oder ich habe keine globale Zeit im System. Okay? Gehen wir mal den ersten Fall, ich habe keine globale Zeit im System. Und dann wollen wir hier die Unterscheidung treffen, die ein außenstehender Beobachter sieht und der Knoten selbst entscheidet. Das sind zwei unterschiedliche Sichten. Also wie bei unseren Omniscient, diesen allwissenden Beobachter, haben wir ja eine Unsynchronisation eingeführt. Jetzt gehen wir wieder zu unserem allwissenden Beobachter, der weiß genau, wann die Nachricht gesendet wurde, wie lange sie übertragen wurde, wann das soweit ist. Der sieht das alles von außen, der kann wirklich eine äußere Sicht präsentieren. Und dann, wenn ich aber ein Empfänger bin, dann sehe ich das nur von innen. Und diese innere Sicht und die äußere Sicht sind unterschiedlich. Und gehen wir zuerst einmal auf die innere Sicht. Nicht auf die äußere Sicht, sondern auf die innere Sicht. Auf die innere Sicht kann ich sagen, dass wenn ich eine Nachricht empfangen habe und wenn ich dem Max warte, dann wird sie sicher permanent. Und ich kriege auch sagen, weil im schlimmsten Fall ist die Nachricht dem Min unterwegs gewesen, da muss ich dem Max warten, dass die maximale Laufzeit aller anderen Nachrichten entschieden wird, dann wird sie permanent. Also was ich brauche, aus meiner Sicht die Ankunftszeitung der Nachricht plus eine Max. So, jetzt könnte aber der Fall eintreten, dann nimmt die Max an das Epsilon, ein Jitter, weil die Min ist ja gelaufen. Die Min ist mindestens gelaufen, wenn ich das Epsilon dazu zähle, das ist dieser Lesefehler, den wir ja bei der Unsynchronisation eingeführt haben, dann bin ich genau. Was ist aber, wenn die Nachricht die Max gelaufen ist? In der Leitung. Da bräuchte ich eigentlich gar nicht mehr. Aber das weiß ich ja nicht. Wenn ich eine Nachricht bekomme, weiß ich ja nicht, ob die Nachricht im Min- oder im Max durchs Kommunikationssystem laufen ist. Das heißt, ich muss auf alle Fälle warten, auch wenn es unnötig wäre. Und der äußere Beobachter, das ist die andere Sicht, der äußere Beobachter, der weiß ja, dass die Nachricht im Max gelaufen ist, der sagt, die ist sofort permanent, aber ich lokal weiß es nicht. Ist das klar? Diese Unterscheidung zwischen außen und innen. Das heißt, ich lokal muss jetzt warten, im schlimmsten Fall, wenn die Nachricht dem Max gelaufen ist und ich noch immer Epsilon warte, muss ich arbeiten 2 dem Max minus dem Min. Obwohl das eine eigentlich unnötig wäre, aber ich weiß es nicht. Obwohl aus der Sicht des externen Beobachters ich jetzt eigentlich zu lang gewartet habe. Aber ich habe es nicht gewusst, da bin ich auf der sicheren Seite. Nicht? Gut. Wenn jetzt eine globale Zeit eingeführt wird und ich die Nachrichten Zeit stempel, dann kann ich natürlich, und wenn wir diese erinnern sind, wie gesagt, dass die wahre Zeit plus minus 2G von der gemessenen Zeit ist, da kommt das 2G her, wenn ich also Zeit stempel, dann kann ich eigentlich sagen, ich brauche nur die Max warten, dann bin ich sicher. Das heißt, das System wird schneller aus der subjektiven Sicht, wenn ich eine globale Zeit habe. Wenn ich keine globale Zeit habe, muss ich länger warten. Was hier ist interessant, ist, wenn ich hier ein konsistentes Verhalten des Systems garantieren will, und das ist schon relativ wichtig, ich mache jetzt nicht glauben, dass durch diese Permanenzfehler hier falsche Entscheidungen auftreten im System, dann bestimmt mir eigentlich die maximale Laufzeit der Kommunikation die Antwort, die Reaktionszeiten des Systems und nicht die mittlere. Das heißt, Protokolle, die mir eine gute mittlere Laufzeit geben, hilft mir eigentlich gar nichts, es ist die maximale Laufzeit bestimmt. Und wenn ich keine globale Zeit habe, ist es sogar zweimal die maximale Laufzeit. Nicht nur die einfach, sondern die zweimal die maximale Laufzeit. Und das Min ist ja normalerweise sehr klein, haben wir gesehen bei vielen Protokollen. Das wird alles gleich, geht sehr schnell. Das heißt, die Antwortzeit eines Systems, das im Wesentlichen sich in dem Action Delay ausdrückt, wird von der maximalen Laufzeit des Protokolls bestimmt, wenn ich wirklich sauber und konsistent arbeite. Und deshalb brauche ich Protokolle, wo diese maximale Laufzeit relativ gering ist. Wo ich also eine Beschleunigung der mittleren Laufzeit bringt mir überhaupt nichts, ich muss auf das Maximale gehen. Und das Zweite ist, wenn ich natürlich eine globale Zeit mit entsprechend guten Granularität habe, da kann ich das Ganze noch einmal beschleunigen, weil da brauche ich nicht 2 Max, sondern nur einmal das Max haben. So, jetzt kann natürlich der Fall eintreten, dass das Action Delay, dass die Gültigkeitszeit der Information und das Action Delay nicht zusammenpassen. Das heißt, wenn das Action Delay kleiner ist als die Gültigkeitszeit der Information, ist alles in Ordnung. Wenn aber das umgekehrt ist, wenn das Action Delay jetzt größer ist als diese Gültigkeitszeit der Information, die wir früher eingeführt haben, dann haben wir ein Problem. Und da muss ich wieder zu der Technik, die wir schon kennengelernt haben, der State Estimation, zurückgehen. Damit möchte ich jetzt mal kurz die Pause machen, 5 Minuten machen wir weiter. Danke für's Zuhören.